Den Flipke hier, der vordere, ne, den muss man sich so vorstellen wie so eine wandelnde Migräneattacke. Wenn Leute eine Lösung haben, dann verwandelt er die in ein Problem.
Ja. Und bei Michael ist das in etwa so, der ist halt so Daten, 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 Analyse, Daten, 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 hat früher so Datenjournalismus gemacht und je größer die Daten, desto besser, desto mehr. Und eigentlich ist er sozusagen der Analyst auf dieser Daten. Darum, ich bin mal gespannt, was dieses Duo Infernale jetzt uns hier präsentieren wird. Einen dicken, großen Riesenapplaus.
Ja, vielen Dank. Der Titel, ihr seht es, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja, wo parken Autos? Na, auf Parkplätzen. Will man hoffen, denn sonst gibt's Anzeige. Ja, in der Presse ist noch so ein bisschen unklar, worum es hier in diesem Vortrag geht. Hier Tonline hat irgendwie getitelt WV. Es geht aber. Deswegen dachte ich mir, klären wir erstmal, um wen es hier eigentlich geht. Es geht um die Volkswagen AG und auch um VW. VW ist die Kernmarke der Volkswagen AG. Wir haben hier allerdings auch noch weitere Marken. Erstmal ganz grundsätzlich, die Volkswagen AG, die gehört zu 53% nach Stimmrechten der Porsche Holding, zu 20% Niedersachsen, 17% Katar und 10% sind Streubesitz. Wir haben hier mehrere Marken, es gibt auch noch mehr Marken hinter der Volkswagen AG. Hier dargestellt sind nur die Betroffenen, um die es jetzt hier heute in diesem Vortrag geht. Warum sind gleich mehrere Marken betroffen? Ganz einfach, diese Marken, die teilen sich Fahrzeugplattformen. Fahrzeugplattformen, ich weiß, viele von euch kennen sich vielleicht noch nicht so mit Autos aus, ich kannte mich da vorher auch noch nicht so mit aus. Fahrzeugplattformen sind im Grunde genommen, ist im Grunde genommen die gesamte Elektrik, die in so einem Karren drin steckt. Und das zu entwickeln, das ist ganz schön teuer und deswegen wird das halt einmal gemacht und dann gibt es halt von den unterschiedlichen Marken entsprechend unterschiedliche Modelle, die aber im Grunde genommen auf dem gleichen Prinzip, auf der gleichen Fahrzeugplattform basieren. Hier in dem Vortrag geht es um den modularen Elektroantriebsbaukasten, früher auch modularer Elektrifizierungsbaukasten genannt oder in einfach der modulare Elektrobastelkasten. Hier mal durch einen Cosmos-Experimentierkasten dargestellt. Zu dieser MEB-Plattform gehört die ID-Serie, also ID3, ID5, ID7, der Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, der Cupra Born, Cupra, eine Marke der Seat. Ja, wir sprechen also über Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge impliziert Software. Software, was kann da schon schiefgehen? Hier habe ich mal einen Feldversuch durchgeführt mit einem dieser Fahrzeuge im Winter. Ist leider nicht so gut gelaufen, brauchten leider einen Abschlepper. Einer war leider nicht genug. Der Abschlepper brauchte dann leider noch einen Abschlepper. So, als wenn Software nicht schon schwierig genug wäre, erhöhen wir das Schwierigkeitslevel, wir gehen online. Oder wie Politiker sagen würde, wir gehen auf die Datenautobahn. Wie jede moderne Fahrzeugserie ist auch der modulare Elektrobastelkasten online. Spätestens seit 2018 sind Autos ohnehin online, always online, aufgrund der eCall EU-Richtlinie. eCall, ein Notrufsystem, was im Falle eines Crashs automatisch Hilfe holt. Liest man sich den Wikipedia-Artikel zu eCall durch, ziehen in der Sektion Datenschutz ein paar Wolken auf. Dort wird die Befürchtung geäußert, dass durch Zusatzdienste von den FahrerInnen unnötig viele Daten erhoben werden könnten und dass die Karren basically so eine Pay-to-Win-Geschichte werden. Und genau darum geht es hier auch in dem Vortrag, also nicht um eCall, sondern um die Connectivity-Dienste, genauer die Backends. Unsere Quelle, eine Hackerin, hat sich die mal genauer angeschaut. Um nachzuvollziehen, wie sich das Ganze wahrscheinlich bei unserer Quelle zugetragen haben muss, begeben wir uns mal auf eine Datenreise. Bevor wir losfahren können, brauchen wir natürlich eine Navigation. Heute setzen wir dazu mal Subfinder ein. Das ist ein ganz einfaches Standardtool, womit man zu einer Domain halt irgendwie so Subdomains finden kann. Hier mal einfach dargestellt an ccc.de. So ein 0815-Tool bedient sich an Datenbanken, so Certificate Transparency zum Beispiel. Das heißt, immer wenn ihr irgendwie ein Zertifikat bestellt oder ein Zertifikat von Let's Encrypt bezieht, dann landet das auch automatisch immer in dieser Datenbank drin und damit auch in diesem Werkzeug hier. Also, erstes Learning aus dem Vortrag. Alles, was ihr ins DNS reinschreibt, ist nicht geheim. Zumindest, wenn ihr da irgendwie ein Zertifikat für haben wollt, in der Regel. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt navigiert, sind an unserem Zielort angekommen und da machen wir erstmal eine Ortskontrollfahrt. Im Internetjargon nennen wir das Ganze dann einfach eine Directory Enumeration, denn unser Server sagt uns jetzt nicht bereitwillig irgendwie, welche Verzeichnisse, welche Dateien es da gibt. Sowas ist häufig auch schon eine Schwachstelle in sich. Hier nicht der Fall. Deswegen hier einfach mal an der CCC-Domain dargestellt mit GoBuster. Da nehmen wir im Grunde genommen einfach ein Wörterbuch und probieren durch, was für Pfade es gibt. Da springt uns dann etwas ins Gesicht. Spring. Spring ist ein Open-Source-Java-Framework, um Web-Applications zu entwickeln. Wird entwickelt von VMware, bekannt für die gleichnamige Virtualisierungslösung. Spring-Framework, das ist in der Java-Enterprise-Hölle absolut industrieüblich, heißt aber nicht, dass es gut ist. Wie für Java-Projekte üblich, gibt es dort eine ganze Menge Design-Patterns, fast 1 Million Zeilen Code und auch die ein oder andere Problem-Factory. Und von der ist leider auch aufgrund einer falschen Konfiguration, man muss es nämlich ausschalten, auch Volkswagen betroffen. Konkret der Actuator. Ja, das ist ein API-Endpoint, also alles unter /actuator. Der ist einfach so auch im Browser per HTTP abrufbar, bei VW auch ohne Passwort. Und eigentlich dient er dazu, Introspection und Management eurer Webanwendung bereitzustellen. Introspection bedeutet Monitoring, sprich Performance, Metriken, Konfiguration, aber eben auch Heapdumps hier in diesem Fall. Heapdumps, was sind das? Wie muss man sich das vorstellen? Heapdumps, wir kehren zum Autobeispiel zurück. Muss man sich so vorstellen wie so einen großen Schrotthaufen. Wir sind also in diesem Schrotthaufen und da ist irgendwie sehr viel Müll, viel Zeug, was man nicht mehr gebrauchen kann. Aber manches davon ist doch noch nützlich. Weil wir uns jetzt hier im Cyberraum bewegen, können wir leider nicht die Ludolfs fragen, ob sie uns da irgendwie was raussuchen können, sondern wir benutzen hier Visual VM. Weil in so einem Heapdump Metainformationen drinstehen, ist eine solche strukturierte Darstellung möglich. Also es ist klar, was das für ein Objekttyp ist. Und da springen uns dann auf einmal so AWS-Credentials entgegen.
Bin ich da schon drin oder was?
Ja. Kurze Rekapitulation. Wir haben so ein paar 0815 Skriptkiddy-Tools benutzt, haben uns damit auf eine Datenreise begeben, haben bei einer OKF so einen Schrotthaufen gefunden und in dem Schrotthaufen waren irgendwie noch Schlüssel drin. Ja, und irgendwie ist uns unterwegs so ein krasser Geisterfahrer entgegengekommen auf der Datenautobahn. Und was hat dieser Geisterfahrer Volkswagen zu seiner Verteidigung vorzubringen? Der Zugriff auf die Daten erfolgte in einem sehr komplexen, mehrstufigen Verfahren. Aber vielleicht meint VW da auch was ganz anderes. Erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Fahren wir die schweren Geschütze auf. Strings ist nicht nur ein hervorragendes Binäranalysewerkzeug, sondern auch ein fantastisches Hacker-Tool. Das sind diese verbotenen kriminellen Hacker-Tools. Das spuckt uns ASCII-printable Wörter aus, die in so einem binären Datenstream, wie zum Beispiel im Heap-Dump, enthalten sind. Und da finden wir noch was. Client-ID und Client-Secret. Komisch. Client-ID und Client-Secret kennt man aus Web-Technologien, zum Beispiel von OAuth. VW betreibt auch seinen eigenen Identity-Provider. Dieser Identity-Provider verwaltet Benutzerdaten und erlaubt den Benutzerinnen, sich beispielsweise in der App anzumelden oder in anderen Services anzumelden. Ist aber komisch, denn dieses Backend, das ist für Benutzerinnen überhaupt nicht zugänglich. Stattdessen wird das für einen Token-Exchange benutzt. Wie sich herausstellte, konnte man für eine beliebige User-ID vom IDP mit diesem Client-ID und Client-Secret ein JWT abrufen, sprich ein Authentifizierungstoken ohne Passwort. Das ist natürlich praktisch, wenn man dem einfach so eine User-ID geben kann und plötzlich sind wir dieser User. Autos fernsteuern können wir damit jetzt leider nicht, oder zum Glück. Aber wir können uns damit an einer API vom Identity Provider authentifizieren und dort auf die Benutzerinnen-Daten zugreifen. Wir können ihn nämlich fragen, wer sind wir? Oder, um es wie der CEO von Volkswagen Financial Services zu sagen, wir wissen dann alles über das Auto und einiges über die Kunden. Das hat Christian Dahlheim gegenüber der Automobilwoche so geäußert, als er sich zu einem neuen Geschäftsmodell äußert. Aber schauen wir uns die Daten mal an. Was wissen wir eigentlich? Die automobile Vorratsdatenspeicherung gliedert sich auf in die drei Säulen. Wir haben da zum einen die User-Data, bestehend aus Name, E-Mail, Telefon, teilweise auch Adressen, bevorzugte HändlerInnen, wo man so zur Werkstatt fährt. Enrollment-Data, sprich Daten über die Fahrzeuge, Fahrgestellnummer, welches Modell ist das, in welchem Jahr wurde das publiziert und auch welcher User-ID ist das zugeordnet. Und zu guter Letzt haben wir EV-Data, Electric Vehicle-Data, sprich Kilometerstände, Batterietemperaturen, Batteriestatus, Aufladestatus und auch Warnleuchten-Daten, also was so im Dashboard erscheint. Schauen wir uns das erste Mal an, Enrollment Data. Wir sehen, oder vielleicht in den hinteren Reihen auch nicht, es sind sehr viele unterschiedliche Modelle von mehreren Marken betroffen. Das Ganze noch mal ein bisschen übersichtlicher dargestellt. Das sind jetzt die Fahrzeuge, sowohl elektrische als auch nicht elektrische, die in den Daten enthalten sind. Da sehen wir, Volkswagen hat einen sehr hohen Anteil dran, also VW mit der Kernmarke. Tauchen wir da mal noch ein bisschen tiefer ein. Wir haben da mal eine Digitalisierungsquote berechnet. Digitalisierungsquote heißt, Leute, die sich dafür entschieden haben, ihren Wagen zu enrollen, sprich die App mit ihrem Fahrzeug zu benutzen. Wir sehen, für Elektrofahrzeuge ist diese Zahl deutlich höher. Das haben wir auf Basis der vorliegenden Daten und zum Zeitpunkt der Datenauswertung hat sich das hier so ergeben. Es kann aber auch sein, dass wir hier an dieser Stelle Daten falsch interpretiert haben. Also, I don't know. Schauen wir uns lieber mal weiter das an, was wir ganz sicher wissen, EV-Data. Wir haben in den Heap-Dumps API-Endpoints gefunden und Informationen gefunden, die darauf hindeuten, dass diese Daten, diese EV-Data aus einem größeren Pool kommen. Dafür spricht, dass die Fahrzeugdaten, die uns vorliegen, immer so um 0 Uhr angelegt wurden. Und zwar in einer AWS-Cloud. Das heißt, sieht so aus, als würden die aus einem großen Datenpool einer MongoDB, AtlasDB, hochgeladen in eine AWS-Cloud. Und die Daten beziehen sich dann, wie gesagt, immer auf die letzten 24 Stunden. Eine Aussage von Volkswagen gegenüber Spiegel bestätigt das. VW sagt, Ladeverhalten und Ladegewohnheiten von Kunden werden genutzt, um Batterien und die dazugehörige Software zu verbessern. Ja. Und genau dieser Service, der sich um diese Auswertung kümmert, der ist kaputt gegangen. Aber woher hat der eigentlich seine Daten und gibt es da noch mehr zu holen? Also haben wir uns mal bei VW umgeschaut. Da ist uns das Fleet Interface aufgefallen. Das ist ein Angebot für Gewerbekunden. Es handelt sich dabei um Flottenmanagement, um auf Fahrzeugdaten, natürlich nur von der eigenen Flotte zuzugreifen. Und da werben sie sehr vollmundig damit, dass sie Positionsdaten, Kilometerstand, Tankfüllstand, Reichweite, Warnlampen, Bremsverschleiß, AdBlue-Füllstand, Serviceintervalle und so weiter alles anbieten. Und das ganz ohne Nachrüsten. Sprich, die Fahrzeuge sammeln die Daten also ohnehin ein. Und was für Fahrzeuge? Naja, eine ganze Menge. Auch nicht elektrische Fahrzeuge. Aber was wissen wir jetzt über VWs Feldbeobachtung der Elektrofahrzeuge? Wir haben da eine ganze Menge Datenpunkte. Schauen wir uns mal die Warnleuchten an. Hier haben wir den Druckverlust im Reifen. Der vorne links auf Fahrerseite, der muss am seltensten dran glauben, der hinten rechts am häufigsten. Vielleicht könnte VW sich das ja als Feedback so ernst nehmen. So die räumliche Wahrnehmung ihrer Kunden können sie nicht verbessern, aber kleinere Autos bauen. Oder Ersatzreifen verkaufen. Eine besonders kuriose Warnmeldung war High Voltage Battery, Risk of Fire. Pull over safely, ASAP and call emergency services. Diese Warnmeldung sehen wir in dem Datensatz 45 Mal, aber sie bezieht sich nur auf 14 eindeutige einzelne Fahrzeuge. Turns out, weiterfahren ist a solution. Also es gab wirklich Leute, da tauchte das über mehrere Tage immer wieder auf. So. Stellt sich natürlich die Frage, haben die Fahrzeuge wirklich gebrannt? Schauen wir uns die Batterietemperaturen an. Sehen wir, im Winter ist es kalt und im Sommer ist es warm, aber ansonsten ist da irgendwie nicht viel Aufregendes passiert. So, dann haben wir mal ein bisschen weiter geguckt und da ist uns aufgefallen, dass diese Events immer beim Aufladen passiert sind. So, das ergibt auch irgendwie ein bisschen Sinn. Beim Aufladen ist der Akku unter dem höchsten Stress. Schauen wir uns mal das Aufladeverhalten an. Turns out, die Deutschen laden ihre Fahrzeuge so, wie sie sie auch am liebsten fahren, manuell. Vielleicht kann man ja mit einem Schalthebel einen Diesel-Dieter vielleicht so von so einem elektrischen Fahrzeug überzeugen. Aber da haben wir noch das Problem mit dem Aufladen. So, wir haben irgendwie so zwei Geschmacksrichtungen fürs Aufladen von Elektrofahrzeugen. Und ob ihr wirklich richtig ladet, seht ihr, wenn der Lichtbogen angeht. Ihr seht, in 39% der Fälle ist sich das Fahrzeug selber noch unschlüssig. To be fair, wir wissen nicht, was jetzt hier invalid bedeutet. Kommen wir zum Aufladeverhalten. Hier sehen wir Peaks bei immer in 10% Schritten, sprich dafür, dass die Leute halt irgendwie einen Ladesetpoint einstellen und 80% großer Knick drinne, spricht halt für, dafür, dass die Leute irgendwie vorsichtig mit ihren Akkus umgehen. Schauen wir noch auf die User Data zu guter Letzt drauf. Da schauen wir mal nur sehr oberflächlich. Das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Top Mail Domains, eigentlich keine großen Überraschungen so. Außer vielleicht, wir haben hier 17% Custom Mail Domains. Das spricht ein bisschen dafür, dass Elektroautofahrer sehr technikaffin sind. So, unsere Hackerin, die stand dann vor dem großen Dilemma. So, entweder hält man die Klappe oder man versucht da irgendwie so ein CVD, so ein Coordinated Vulnerability Disclosure anzustoßen. Sie hat sich dann dafür entschieden, den CCC anzurufen. Der CCC ist dann zur Volkswagen gegangen, hat gesagt, abschalten. Mit Abschalteinrichtungen kennt ihr euch ja aus. Ist natürlich Quatsch, wir haben natürlich ein ordentliches professionelles Disclosure gemacht. Genauso professionell, muss man ehrlich sagen, hat die Volkswagen darauf reagiert. Wir sprachen mit Technikern, nicht mit deren Rechtsabteilung. Wir hoffen, dass es nach diesem Vortrag noch so bleibt. Wie kam es seitens VW zu der Fehlkonfiguration? Ja, am Anfang stand der Commit, dann der Push, CI/CD und dann hatten wir da schon die offene Feldbeobachtung. Was fehlt? Der Review-Prozess. Immerhin, Sie haben Prozesse und können postmortem Changes an der Infrastruktur nachvollziehen. Ende gut, alles gut? Naja. Erstens, Sie haben viel zu viele Daten eingesammelt. Das ist überhaupt nicht nötig. So, wenn man die Sicherheit und Zuverlässigkeit von den Batterien evaluieren möchte, dann braucht man nicht genaue Positionsdaten. Zweitens, Sie haben die Credentials für SEAT rotiert, aber nicht invalidiert. Kleiner Flüchtigkeitsfehler, kann mal passieren. Ja, jetzt ist aber wirklich alles gut. Die haben sie dann nämlich auch noch invalidiert. So, und außerdem hat VW gesagt, keine sensiblen Informationen sind betroffen.
Weiß ich nicht, Digga.
Hilfe. Schließlich haben wir noch nicht über die Bewegungsdaten gesprochen, die da drin sind. Fragen wir den Datenjournalisten Michael Kreil.
Hallo, ich bin hier, um den Spaß zu verderben. Kurze Zusammenfassung, also die folgenden Daten waren unzureichend geschützt und wurden uns zugespielt. Enrollment-Daten, 15 Millionen Fahrgestellnummern, Modell, Baujahr, Land und die Nutzer-ID. User-Daten von 600.000 Personen, inklusive Nutzer-ID, Name, E-Mail, teilweise Geburtsdatum, Mobilnummer und Adresse. Und irgendwelche Event-Daten, 9,5 Terabyte Statusmeldungen als JSON, inklusive Geokoordinaten. Hier ist mal ein Screenshot zu sehen, so sehen diese JSON-Files aus. Pro Fahrzeug gibt es dann sozusagen immer für die letzten 24 Stunden einen Eintrag. Man sieht, viele Metadaten enthalten Typinformationen über die Batterien, weil hier versucht wird, das Batteriemanagement zu verbessern. Aber man sieht Klimatization-Event-Data, also wann wird die Klimaanlage ein- und ausgeschaltet, Charging-Event-Data, ne, wann fängt man an zu laden, Ignition-Event-Data, wann wird der Motor ein- und ausgeschaltet. Aber mit den ganzen Daten, die wir jetzt haben, können wir noch ein paar Analysen zu den Fahrzeugen machen. Das interessiert die Leute ja. Die betroffenen Fahrzeuge mit konkret jetzt den Geokoordinaten sind 800.000. Davon Audi, Skoda. Die haben das aber, sind also knapp 340.000 Fahrzeuge, wo die Geokoordinaten nach einer Nachkommastelle abgeschnitten sind. Das sind also ungefähr Auflösungen von 10 Kilometern. Bei Volkswagen und SEAT sind es insgesamt 470.000 Fahrzeuge auf 10 Zentimetern. Zum Glück gibt es natürlich die passende AGB dazu von Volkswagen. Im Abschnitt 8, Analyse zur Verbesserung von Produkten, gibt es dann auch den Punkt, Standortdaten, zum Beispiel gekürzte GPS-Daten, schreiben sogar zweimal hin, darüber hinaus kürzen wir auch GPS-Daten. Ihr habt halt vergessen, ja? Bei Volkswagen und SEAT. Hier sind die Geokoordinaten mal nach Zeit. Bei SEAT sammeln sie im Prinzip ab Dezember 2022, bei Volkswagen ab September 2023. Hier nochmal konkret die Modelle, die jetzt in diesem Datenleak konkret vorkommen. Audi und Skoda, dann SEAT oder Cupra Born und VW ID 3457. Gucken wir uns mal die Geokoordinaten an. Und da mache ich mal vorweg einen Disclaimer. Ja, wir haben es hier mit sehr vielen Betroffenen zu tun und wir wollen deren Privatsphäre natürlich schützen. Und deswegen haben wir so ein kleines Verfahren gemacht, wo die Daten sauber anonymisiert werden mit einem Clustering-Verfahren, Gaussian Mixture Model. Und im Prinzip werden Cluster nur so weit runtergebrochen, dass mindestens 5 Fahrzeuge da drin sind. Und die Cluster werden dann mit normal verteilten Zufallspunkten dargestellt und so weiter. Kurzum, eine Identifikation der einzelnen Fahrzeuge ist ausgeschlossen bei den Screenshots, die wir jetzt zeigen. Und den ersten Screenshot ist, wir zeigen mal das Volkswagenwerk in Wolfsburg. Das Streifenmuster, das ihr unten seht, sind die Parkplätze für die Mitarbeiter. Die fahren halt viel, diese Fahrzeuge. Das ist ganz Wolfsburg. Hannover, ganz Niedersachsen ist es sehr beliebt. Hamburg, Berlin, Köln, München, London, Oslo, Stockholm, Amsterdam, Brüssel, Kopenhagen. Wenn man mal alle mal einzeichnet, sieht so die Europakarte aus. 900 Millionen. Da kann man gut sehen, wo die betroffenen Fahrzeuge fahren. Natürlich Deutschland, aber auch Belgien, Niederlande, Großbritannien, Skandinavien und natürlich vorrangig dann auch in den Städten. Was steckt in den Daten? Jetzt habe ich mal die Chance für einen shameless Plug, weil ich nämlich an einem Kartenframework arbeite. Wir haben einen Fan. Das haben wir beim SWR Data Lab entwickelt, wird jetzt vom MIZ und NNET weiterentwickelt. Und das ist super, da kann ich auch meine 900 Millionen Geokoordinaten reinwerfen. Und ich habe hier mal so einen Screenshot gemacht, da zoomt man an den BER-Flughafen ran und dann kann man sich ein Taxi auswählen. Und dann kann man mal sehen, wie das Taxi so zwischen BER-Flughafen und der Stadt hin und her pendelt. Und rechts, zu welchen Zeiten es sozusagen wann an welchem Standort war. Aus komplett offensichtlichen Gründen musste ich jetzt hier alle privaten Daten unkenntlich machen und man sieht halt nicht viel. Und das ist sozusagen das Kernproblem, wir können hier euch einfach nicht die Originaldaten zeigen. Ja? Gerade die CCC-Hackerethik sagt, private Daten schützen und wir spielen hier mit der Privatsphäre von 800.000 Betroffenen. Und da haben wir lange gegrübelt, wie gehen wir denn damit um? Und dann ist mir eingefallen, bei Gerichtsverhandlungen darf man auch nicht fotografieren, aber man darf die Leute zeichnen. Und da fiel mir ein, der CCC hat eine Geheimwaffe, und zwar Stella. Und mit Stella mit Stella haben wir einmal die komplette Show gemacht. Wir haben uns alle Details angeguckt, was sagen im Prinzip diese Daten über Betroffene aus. Und sie hat das im Prinzip gezeichnet, um euch einen Eindruck zu vermitteln. Ihr könnt also die Daten sehen durch die Augen von Stella. Hier ist mal das erste Beispiel. Hier ist ein Privatgrundstück mit ein paar roten Punkten. Da ist ein Fahrzeug, das parkt dann immer an der gleichen Stelle. Kurzer Hinweis, wenn so ein Fahrzeug seit 2 Jahren Daten sammelt, sind das so eher 700 Punkte auf diesem einen Grundstück. Und rechts hat Stella mal so angedeutet, so eine Kalenderdarstellung, wann das Fahrzeug denn an diesem Ort ist. Und das ist natürlich dann immer nachts unter der Woche, beziehungsweise das gesamte Wochenende zwischendurch. Gibt es dann mal einen großen Block, wo das Fahrzeug woanders ist, und zwar nämlich am Arbeitsplatz. Da arbeiten die Leute so von 8 bis 17 Uhr. Kann man gucken, bei welchem Arbeitgeber dieses betroffene Fahrzeug so parkt. Generell sieht die Route von einer Privatperson ungefähr mal so aus. Die ist deutlich komplexer, weil die Leute natürlich auch in Urlaub fahren, ihre Freunde besuchen. Da gibt es sozusagen sehr komplexe Netzwerke, die daraus entstehen. Hier ist mal das vereinfacht dargestellt. Aber wir können dann auch sehen, wo die Person einkaufen geht und wann. Ne, unter der Woche machst du dann mal schnell deinen Einkauf fürs Mittagessen oder so und den Wochenendeinkauf, den macht man dann am Samstag. Übrigens ein Fun-Fact, wir haben ja auch einige Fahrzeuge uns angeschaut von eigentlich Männern in hohen Positionen, die nicht am Mittwoch um 14 Uhr einen Großeinkauf machen. Und damit war dann relativ schnell klar, dass es nicht ihr Fahrzeug ist, sondern das von ihrer Ehefrau. Das konnte man auch später nachweisen. Und die große Frage ist, weiß die Frau, dass ihr Mann sie beobachten kann, wo sie mit dem Fahrzeug unterwegs ist? Da kann ich auch die Vorträge von Anne Roth zum Thema digitale Gewalt empfehlen. Vielleicht trackt ihr der eine oder andere eifersüchtige Mann seine Frau damit, ohne dass sie es weiß. Wann und wo geht die Person Tennis spielen? So Klassiker, Donnerstagnachmittag oder abends geht man noch zum Golf spielen oder zum Yoga, Schwimmen haben wir gesehen, allerhand. Wann und wo bringen die Personen ihre Kinder in die Schule oder in die Kita? Teilweise konnten wir die Kinder de-anonymisieren. Da steht in der Lokalpresse, ein Kind mit dem richtigen Nachnamen hat irgendeinen Preis gewonnen. Und wir konnten halt sehen mit dem Fahrzeug, Mama hat es abgeholt und dann in ein bestimmtes Gebäude rübergefahren. Das heißt, wir konnten dann auch wissen, sozusagen namentlich nennen, welche Kinder die Betroffenen haben. Man kann sich dann aber auch mal so ein Bordell anschauen und gucken, wer da so parkt und wo er arbeitet. Das Artemis in Berlin, da halten die Leute eher mit dem Taxi. Man kann aber sehen, wo das Taxi die ja vorher abgeholt hat. Mal so ein Bankenviertel in Frankfurt, Frankfurt am Main, da gab es sehr, sehr viele Punkte. Das heißt, da kann man auch relativ gut Personen finden, die vielleicht eine besondere Zugangsberechtigung haben. Und ich kann ja dann gucken, wo gehen die denn golfen oder so. Dann kann man sich mit denen anfreunden, vielleicht noch irgendwie Informationen rausholen. Generell sind hier viele Unternehmen betroffen, kleine, mittel- und Großunternehmen, Flottenmanagement, der Stadtwerke oder sonst irgendwas. VW-Vorstände haben wir auch drinnen gefunden, also auch VW ist sozusagen selber davon betroffen. Und auch Geschäftsgeheimnisse, ein kleiner Funfact, die kälteste Batterietemperatur, die wir gefunden haben, war in Schweden. Irgendwie drei kleine Häuschen irgendwo im Wald mitten in der Walachei. Und da parken ganz viele Testfahrzeuge und das ist das Testlabor von Volkswagen, das öffentlich nicht bekannt ist, in den Datensheets drin. Wer arbeitet eigentlich bei Redaktionen? Hier mal das ARD-Gelände hier in Hamburg. Da kann man halt sehen, die Mitarbeiter, meistens aus dem technischen Bereich, ein Moderator war dabei. Aber hier ist natürlich auch der Quellenschutz gefährdet. Wenn jetzt zum Beispiel ein Whistleblower von Volkswagen mal eine Redaktion besucht, steht das auch in den Daten drin. Generell Berufsgeheimnisträger, auch zum Beispiel Anwälte, wer besucht einen Scheidungsanwalt etc., steht alles drin. Botschaften haben wir uns angeguckt. Generell Regierungsgebäude in Europa. Ja, da gibt es auch eine interessante Geschichte. Bei einem Gebäude haben wir einen von der Polizei abgesicherten Parkplatz gefunden und auf dem parkte ein Fahrzeug mehrmals die Woche für längeren Zeitraum. Und dann guckt man an, was ist das für ein Fahrzeug, wo kommt das her, wo fährt es hin und sieht, dass es im Vorort in einer kleinen Seitengasse immer noch mal kurz vorher hält, bevor es ins Regierungsgebäude kommt. Und das ist ein Catering-Unternehmen. Und das heißt, ich kann euch sagen, wo die Schnittchen geschmiert werden, die dann zwei Stunden später von hohen Regierungsbeamten gegessen werden. Steht in diesen Daten drin. Ja. Wer arbeitet beim Schloss Bellevue, beim Bundespräsidenten? Da sieht man dann Referatsleiter. Wie gesagt, Abgeordnete haben wir überall. Wer setzt eigentlich noch gerne Fahrzeuge ein? Richtig, die Polizei Hamburg beispielsweise, über 30 Fahrzeuge. Da kann man sich so ein einzelnes Fahrzeug rauspicken und sehen, wann es zu welchem Zeitpunkt zu einem bestimmten Einsatzort fährt und wieder zurück. Das hat uns auf die Idee gebracht, eigentlich können wir mal die ganzen E-Mail-Domains durchgehen, welche Polizeien in Europa noch so Fahrzeuge von Volkswagen einsetzen. Das sind eine Menge. Und was dabei sind, welche Fahrzeuge sind denn eigentlich auf Domains angemeldet, die auf gov.uk enden, also auch die britischen Behörden sind davon betroffen. Wer arbeitet eigentlich beim militärischen Abschirmdienst? Ja, auch Militärbasis im Rammstein ist davon betroffen. Wer arbeitet beim BND? Das ist vielleicht, was auch ausländische Geheimdienste wie zum Beispiel den russischen interessieren könnte. Und wer arbeitet beim Verfassungsschutz in Köln? Da haben wir eine zweistellige Personenzahl gefunden. Und es ist wirklich schwierig, das in Worte zu fassen. Ich versuche es mal zu probieren. Wir haben die letzten 50 Jahre darüber diskutiert, dass Sicherheitsbehörden nicht so viele Daten über ihre Bevölkerung sammeln dürfen. Jetzt haben wir, dass die Wirtschaft so viele Daten über Sicherheitsbehörden sammelt. Und ich kann nicht verstehen, wie man bei Volkswagen auf die Idee kommt, dass es eine gute Idee ist, so viele Geokoordinaten unverschlüsselt in irgendwelchen Datenbanken rumfliegen zu lassen. Natürlich haben wir Volkswagen informiert. Wir haben die Sicherheitsbehörden informiert, so viele wie es ging. Waren ja auch irgendwie alle betroffen. Wir haben alle uns vorliegenden Daten gelöscht, liebe Rechtsabteilung von des größten EU-Konzerns. Das heißt, wir können auch gar keine Fragen mehr beantworten. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo das Auto steht. Wir wussten mal, wo euer Auto steht. Aber falls ihr Fragen habt, Volkswagen weiß es. Hat das eigentlich irgendwelche juristischen Konsequenzen für VW? Das wird interessant. Also zum einen, VW hat vermutlich gegen die eigenen AGBs verstoßen, indem sie die Geokoordinaten nicht gekürzt haben. Spannend fand ich den Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, dass man besondere personenbezogene Daten gar nicht speichern darf, wie politische Meinung. Ich kann euch sagen, wer bei einem Parteitag war. Ja, religiöse, weltanschauliche Überzeugung. Ich kann euch sagen, wer regelmäßig Kirchen, Museen, Synagogen aufsuchen. Gewerkschaftszugehörigkeit, ne, auch einfach. Gesundheitsdaten, wer besucht eine Krebsklinik, Sexualleben und sexuelle Orientierung. Na, natürlich, da haben wir auch schon die Bordelle drin gesehen. Also solche Standortdaten, gerade in solchen Massen über so einen langen Zeitraum, sind personenbezogene Daten, die in ganz vielen Bereichen reingehen. Paragraph 32 spricht ja explizit auch, dass personenbezogene Daten verschlüsselt werden sollten. Das ist jetzt aber ein Fall, mit dem sich der Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen auseinandersetzen muss. Ich habe natürlich eine IFG-Anfrage gestellt. Antwort ist, Niedersachsen hat kein IFG. Das ist mit Bayern, sind das die letzten beiden Bundesländer. Also es wird jetzt interessant, ob man den Fall weiter beobachten kann. Aber ich gehe davon aus, dass die gesamte EU sich für dieses Verfahren interessieren wird. Ob da der niedersächsische Landesbeauftragte da wirklich neutral drauf schaut, weil, wie gesagt, die ganze EU ist davon betroffen. Volkswagen hat hier geschlampt. Sie haben vergessen, das Actuator Heap Dump zu deaktivieren. Sie haben vergessen, Geokoordinaten zu kürzen. Und nach dem Responsible Disclosures haben wir dann noch festgestellt, dass sie vergessen haben, eines der kompromittierten Passwörter zu deaktivieren. Das zeigt dir, dass es offensichtlich ein strukturelles Problem gibt bei Volkswagen. Vielleicht ist dort Geschwindigkeit wichtiger als Gründlichkeit. Und mir macht es Sorgen, wenn dort Standortdaten von 15 Millionen Fahrzeugen gesammelt werden. Was wir brauchen, ist Privacy by Design. Zum Beispiel alle privaten Daten verschlüsseln. Ja, also wenn dort selbst der Verfassungsschutz in den Daten drinsteckt, dann möchte selbst Volkswagen nicht auf diese Daten zugreifen können. Ja. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir würden es ja gerne kontrollieren, aber leider gibt es für Kontrolle bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe. Der Hacker-Paragraph bedroht halt weiterhin IT-Sicherheit und Presse. Ich kann das als Journalist sagen. Wir hatten in den Redaktionen auch Geschichten anrecherchieren wollen, ob zum Beispiel Apps sicher sehen, was sie für Daten sammeln. Und wir durften es nicht recherchieren, weil der Hacker-Paragraph uns bedroht. Für den einzigen, der dieser Hacker-Paragraph gerade nützlich ist, ist Volkswagen, weil sie sozusagen das jetzt gegen die IT-Sicherheitsforscher ansetzen können. Niemand kann etwas gegen besseren Datenschutz haben, auch nicht Sicherheitsbehörden, auch nicht VW-Vorstände sind nämlich auch betroffen. Dankeschön.